Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Meine Frau und ich sitzen noch am Frühstückstisch. Nach dem letzten Schluck Kaffee, bei mir ist es auf dem Altine, haben wir Zeit zum Bibellesen, zum Beten. Es ist schön, Rentner zu sein. Wobei, auch dann muss man sich Zeit nehmen für Gott. Es ist nicht einfacher als vorher. Wir lesen den Text, der vorgegeben ist, sind beim Korintherbrief. Spannend, was die Christen damals bewegt hat. Und immer mehr merken wir, das ist top aktuell. Was wir da lesen, das packt uns. Ich eile ins Büro, um festzuhalten, was Gott durch sein Wort geredet hat. Und da sind sie nun, einige Gedanken könnt ihr nun heute Morgen mithören. Es ist der Text aus 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3a. Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Eigentlich noch happig, was Paulus da schreibt. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Und ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Paulus hat ja selbst diese Gemeinde in Korinth gegründet. In dieser Weltstadt. Wichtig im Römischen Reich. Da hatten sich Menschen mit Jesus auf den Weg gemacht. Sie hatten ihr Leben neu ausgerichtet. Aber wie neu war denn das Leben wirklich? Und Paulus stellt fest, ihr seid im Alten hängen geblieben. Ihr seid unmündige Christen. Er braucht das Bild eines Kindes und dessen Entwicklung. Ist ja klar, ein Kind braucht zuerst Milch, braucht zuerst Schoppen. Das entspricht dem Alter. Aber ein 20-Jähriger, der immer nur Schoppen trinkt, komisch. Der muss doch andere, kräftigere Speise haben. Und Paulus sagt, ihr vertragt immer nur christlichen Schoppen. Das ist nicht normal. Das führt zu Wachstumsstörungen. Und wenn ich das so lese, den Text, dann frage ich mich auch, wie weit bin ich denn eigentlich gekommen, seit ich Christ geworden bin? Bin ich ein fortgeschrittener, ein reifer Christ? Habe ich geistliche Kompetenzen, dass ich sagen kann, doch in der Bibel verstehe ich jetzt mehr und ich kenne sie und im Beten habe ich Erfahrungen mit Gott gemacht. Doch, ich kenne Gott besser als damals. Oder müsste ich eigentlich ehrlicherweise feststellen, ich war am Anfang besser unterwegs, entschiedener, näher bei Gott. Es ist irgendwie so dürr und trocken geworden. Nein, Wachstum eher nicht. Wie sieht denn meine Bilanz aus? Gott wird einmal unbestechlich feststellen, wie es um uns steht, wie es um mich steht. Und vielleicht ist es gut, wenn wir auch mal Zwischenbilanz ziehen. Im Text stellt sich die Frage, wie kann man den Wachstumsstörungen erkennen? Es war ja ein Brief an die Gemeinde in Korinth, es gibt mehrere Briefe. Und Paulus kam gleich am Anfang zur Sache. 1. Korinther 1, 11 bis 13. Durch Leute aus dem Haus von Chloe habe ich erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass ihr euch alle irgendeiner Gruppe zurechnet. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen, ich gehöre zu Apollos oder auch, ich gehöre zu Petrus. Und wieder andere erklären, ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Ist vielleicht Paulus für euch gestorben am Kreuz? Oder wurdet ihr auf seinen Namen getauft? Da gab es die verschiedenen Stars in der Gemeinde. Prediger, denen die Leute anhingen, Fanclubs. Paulus sagt, das ist kindisch. Das ist unreif. Zurück zum Frühstückstisch. Wir lasen diesen Text. Es war noch mehr, Kapitel 3. Und dann gingen so Gedanken durch den Kopf. Zum Beispiel die Fernsehsendung, die zweiteilige über die Sekte von Ivo Sasek von Walzenhausen. Ich habe mich geschämt, abgrundtief geschämt, als Christ das zu sehen, weil ich weiß, das stimmt so. Da waren Christen, die sagten, wir haben mehr gesucht und wurden dann von diesem Sasek verführt. Und sie hatten keinerlei Kriterium oder Kritik und sind dem einfach gefolgt und da rein geraten. Einfach durch Show, durch Rhetorik, durch Menschenwerk. Unreife Christen, für alles offen. Wir haben gelernt in den letzten Jahren von Corona, über vieles zu streiten, auch bös zu streiten, gerade unter Christen. Andere rätseln im Moment, was denn das soll mit Putin, ist das der Antichrist? Und andere spekulieren, das ist mir kürzlich wieder passiert in einer Gemeinde, über die Zahl 666 und so weiter. Und wer eine Riesenauswahl dieser Themen will, der kann YouTube anklicken. Und da ist eine unzählige Schar von Filmen, die solchen Quatsch verkünden. Und manche Christen glauben das. Oder sie folgen trendigen Lehrern. Wer sehr etwas liberal mag, der konsumiert zum Beispiel Siegfried Zimmer. Mit seiner universitären Intelligenz sagt er, dass wir die Bibel nicht so ernst nehmen sollen und wärmt alte Bibelkritik auf und die Intellektuellen oder Scheinenden, die glauben das und hängen an ihm. Die Traditionelleren eher, die schalten dann vielleicht bei Olaf Latzel ein. Das ist Luther 2.0. Eine neue Auflage, das steht so, habe ich gelesen im Internet. Da ist einer, der noch die Sache wirklich sagt und sie hängen an seinen Lippen. Und ich habe gesehen, er hat immerhin eine Fangemeinde von etwa 50.000 Nachfolgern. Wohlverstanden, Nachfolgern. Die Bibel braucht das Wort sonst anders. Und so ließe sich diese Liste verlängern. Genau wie damals. Christen folgen den Trends, folgen einzelnen Lehren und zeigen damit ihre Unmündigkeit. Und es ist immer noch ähnlich, es sind meist gute Redner. Sie reden, was die Leute hören wollen, ist auch ein Kriterium. Und sie entdecken immer wieder neue Spezialitäten. Etwas Neues, etwas Prickelndes muss es ja sein. Das alte Wort der Bibel scheint für manche langweilig geworden zu sein. Und dabei geht es auch bei manchen Christen knallhart ums Geschäft, um die Anzahl Klicks und die Größe der Nachfolgergemeinde. Und immer mehr ersetzen soziale Medien wie YouTube und andere das Bibellesen, das persönliche Studieren, das Nachdenken, auch Zusammenreden in der Gemeinde. Es ist so bequem, den Bildschirm aufzudrehen, sich berieseln zu lassen, christlichen Schoppen trinken. Und dann kann man ja immer noch abschalten, wenn es einem nicht passt. Wenn er zu nahe kommt, der im Bildschirm, der ist schnell weg. Was ich nicht wusste, lange nicht wusste, dass YouTube süchtig machen kann, da sitzt mir gegenüber ein Mensch, der sagt, ich komme nicht mehr los und sind nicht mal schlechte Filme, sondern das reizt mich vom Hundertsten zum Tausendsten. Es gibt so viel Interessantes und ich komme nicht mehr los. Ich hänge immer länger hinter YouTube. Das muss nicht YouTube sein. Da gibt es auch richtigen Umgang. Wir streamen auch auf YouTube. Aber es ist wie eine Sucht für manche. Es verlangt nach immer mehr. Ich kann ein Glas Wein trinken und genießen, aber ich kann auch süchtig sein, alkoholsüchtig. Und so ist das oft in diesen Medien heute bei manchen Leuten. Es bräuchte ja Arbeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, mit der Bibel in der Hand zu arbeiten, gute Artikel dazu zu lesen, ob nun im Netz oder in Büchern, mit anderen darüber zu reden, auszutauschen, vielleicht in der Kleingruppe, Bibelabend und so weiter. Aber etwas investieren, wirklich zu denken, Denkarbeit zu leisten, dass wir auch weiterkommen. Und vor allem auch die Nähe Gottes suchen. Das ist ja nicht alles nur im Kopf, sondern das ist eine Beziehung. In diesem Zusammenhang gibt uns die Bibel wichtige Hinweise. Da ist einmal die Bibelstelle, wo Paulus an einen neuen Ort kam, nach Berea. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17,11, die Juden in Berea waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagt, auch zutraf. Das war neu, was Paulus brachte. Und auch bei Christen gibt es Neues. Das ist nicht immer das alte Lied. Sie waren aufgeschlossen, aber sie prüften alles anhand der Schrift. Ist das so? Sie kannten die Schrift, sie prüften anhand der Schrift. Wie wird denn heute geprüft? Das sagen die Leute einfach, ja, das ist meine Meinung, das denke ich auch oder nicht. Aber wie diese Meinung gebildet wird, oft nicht anhand der Bibel, sondern anhand von Trends. Reife entsteht, wo wir prüfen anhand der Schrift. Oder Johannes, der Apostel, schrieb in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, Vers 1, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist gegeben. Prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn diese Welt ist voll von falschen Propheten. Könnt ihr hier im Netz sehen. Schon damals. Die Welt ist voll von falschen Propheten und ich denke, sie haben sich eher noch vermehrt und es gibt noch mehr technische Möglichkeiten, das zu verbreiten. Darum sagte Johannes, Leute, prüfen, prüfen, prüfen und da musst du dich ins Zeug legen. Und zwar anhand der Bibel, anhand von dem, dass du geistlich Fortschritte gemacht hast. Und dann noch eine Stelle. Paulus schrieb, im Blick auf die Zeit, wie es am Ende sein wird. Spannend. 2. Timotheus 4, Vers 3 und 4. Es kommt die Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder Lehrer nach ihrem Geschmack suchen, die sagen, was sie gerne hören wollen. Luther sagt, Lehrer suchen nach denen, ihnen die Ohren jücken. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Spekulationen folgen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Man könnte fast meinen, Paulus hätte schon YouTube gekannt. Heute wird das praktiziert. Unglaublich. Wie heißt es? Man sucht sich Lehrer nach eigenem Geschmack, die sagen, was sie gerne hören wollen und die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Spekulationen folgen. Seltsamen Spekulationen folgen. Die Christen selber sind in ihrem Verhalten Zeichen der Endzeit geworden. Das könnt ihr da lesen. Wir müssen nicht über die Zahl 666 spekulieren. Wir müssen in unser Leben hineinschauen und sehen, dass sich in unserem Leben der Christen oft genau dieses Zeichen des Endes erfüllt. Zurück zu Paulus und den Korinthern. Es gab noch manche Dinge, das war ja nur am Briefanfang. Es gab noch so manche Zeichen der Wachstumsstörungen, zum Beispiel Spannung um die Theologie. Da gab es die einen, die wollten etwas Intelligenteres. Paulus schrieb dort, die Juden verlangen Zeichen, dass Gott am Werk ist. Die Griechen verlangen nach Intelligenz. Und er sagt, Paulus, und wir predigen Christus, den gekreuzigt. Denn einen ein Ärgernis den Juden, den Römern eine Dummheit. Sie stritten, es sollte eine angepasste Lehre sein, leichte Kost sollte serviert werden. Dann gab es Streit und Rechthaberei, dass sie sich gegenseitig vor Gericht schleppten. Jeder wollte Recht haben, jede war selbst der Größte. Gibt es ja heute nicht mehr, oder? Einen breiten Platz nahmen dann sexuelle Missstände ein. Das war nicht verwunderlich. Korinth war sprichwörtlich die moralisch am meisten erniedrigte Stadt im Römischen Reich. Schlimmste sexuelle Verhältnisse. Und die wurden nun auch in der Gemeinde festgestellt, toleriert und es gab sogar Leute, die sich rühmten, ich habe die Freiheit als Christen zu dieser Dirne dort zu gehen und so weiter. Das wurde in der Gemeinde so verhandelt und toleriert. Was in der Stadt geschah, das geschah auch in der Gemeinde in Korinth, könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr Zeit euch nehmt, heute Nachmittag, wenn ihr den Korintherbrief lest. Und heute habe ich gerade ein paar Beispiele von Familien, die waren all sehr in einer Gemeinde integriert und mitarbeitend, wo irgendwann in den mittleren Jahren des Lebens plötzlich die Frau oder der Mann sagt, das war's dann, ich gehe jetzt weg mit einem anderen Mann, einer anderen Frau, die Kinder sind ja jetzt groß und so weiter. Und Frage nach Schuld oder Unschuld, die anderen machen sie auch. Auch da Es gäbe noch viel zu sagen. Darum lese den Korintherbrief mal durch. Zum Beispiel über das Gemeindeleben. Das war ein Durcheinander, wie sie Abendmahl feierten und so weiter. Und manches scheint uns so vertraut, hat uns tief angesprochen. Und das alles sind Anzeichen von Christen, die geistliche Babys geblieben sind. Das führt zu einem Leben voller Abgründe und Probleme. Aber jetzt, wie können wir denn wachsen? Welche Alternativen gibt's? Wie können wir gesund wachsen? Wir haben 7 Enkel, auch schon Erwachsene dabei. Und einer, der war statistisch gesehen am unteren Ende der Skala bei der Größe, als er Kleinkind war. Dann haben Eltern und Ärzte beschlossen, eine Therapie zu machen, die war sehr aufwendig, jahrelang und mit großem Aufwand, weil die Medikamente immer gekühlt werden mussten, auch in den Ferien und alles. Also riesig aufwendig, aber sie hat gewirkt. Heute ist er der Größte von allen. Und ich sage manchmal, wenn ich ihm begegne, wenn er so auf mich herunterschaut, du hast einfach zu viel Dünger gekriegt. Aber ich wünsche mir so etwas Ähnliches für uns Christen. Irgendetwas, was uns hilft, aus zwergwüchsigen Riesen zu machen. Etwas, was in uns einen Wachstumsschub auslösen könnte. Wenn ich so Paulus lese im Korintherbrief, dann scheint es mir, als würde es ihn langweilen, immer wieder die gleichen Basics zu wiederholen. Dinge, die er schon 1000 Mal gesagt hatte, was eben wichtig wäre. Und eigentlich geht es mir ähnlich. Und doch. 2 Tipps. Hört auf mit dem Shoppen. Und ernährt euch richtig. Ist doch eigentlich logisch. Ist wie im Leben auch. Und dann gibt es ja noch die Süßigkeiten eben. Die Süßigkeiten, die sind verlockend, aber oft auch schädlich. Und ich denke, das sind die christlichen Süßigkeiten oft auch. Du brauchst keinen Starprediger und keinen Fanclub. Kindisch. Sagt Paulus, nicht ich. Und die sozialen Medien sollen dir nicht die Zeit rauben, die du sonst für Gott hast oder bräuchtest. Manchmal sind es auch christliche Traditionen. Alte Zöpfe ohne Inhalt, leere Frömmigkeit, auch das ist immer wieder eine Gefahr. Hören wir auf damit und werden wir ehrlich und echt. Und es sind heute 1000 unwichtige Dinge, die uns angeboten werden, die uns aber nur ablenken. Oft unnütze oder gar schädliche Angebote. Einfach weil sie nicht dem Leben dienen. Und manchmal müssen wir zuerst unser Leben ausräumen, damit wieder Platz für Gott entsteht. Einfach loslassen, was nichts bringt, was uns nur den Appetit auf Gott verdirbt. Und oft wissen wir, was das ist. Und da müssten Entscheidungen getroffen werden. Das gehört ja eigentlich schon zum Anfang des neuen Lebens mit Jesus Christus. Wenn ein Mensch umkehrt und sagt, das ist mein altes Leben, das lasse ich jetzt, wirklich ich. Gehe jetzt mit Jesus Christus. Ich lebe mit Gott. Manche reden dann von einer sogenannten Bekehrung und das ist auch richtig so. Die Bibel spricht auch davon, denn wir müssen mal geboren werden, um zu leben, wenn wir beim Bild bleiben. Das muss geschehen, das stimmt. Der Mensch muss starten und sich mit Jesus auf den Weg machen, sonst ist einer kein Christ. Aber dort geschehen manchmal schon Geburtsfehler. Dass diese Hinwendung zu Jesus nicht deutlich ist. Und wie soll sie dann wachsen und deutlicher werden? Darum braucht es dann später, eigentlich Tag für Tag, immer wieder neue Bekehrungen. Das gehört zum Wachsen. In so vielen konkreten Fragen meines Lebens, des Alltags, stellt sich doch immer wieder die Entscheidung, altes Leben, wie ich reagiere, oder neues Leben, wie ich eigentlich weiß, dass es vor Gott richtig ist. Und wenn ich diese Entscheidung richtig treffe, immer wieder neue Abkehr vom Alten, neue Entscheidung, ja, Jesus, das soll jetzt gelten für dich, da geschieht Wachstum. Ich mache das, was am Anfang einmal gesagt wurde und was ich wahrscheinlich auch Gott versprochen habe, ich will dir folgen und nicht mehr dem Alten, mache ich Tag für Tag, Schritt für Schritt als Wirklichkeit. Ich buchstabiere das große Versprechen von Anfang ins Kleingeld des Alltags hinein. Dann kann ich wachsen. Wo diese ständig neue Entscheidungen für Gott und gegen das Alte, Gottlose, wo diese fehlen, bleibe ich ein geistliches Baby und wachse nicht und verkümmere. Manchmal hängen Christen ab, weil sie denken, Gott wäre ein Spielverderber und würde ihnen alle Freude nehmen und so weiter. Sie möchten lieber es genießen und darum machen sie nicht so richtig vorwärts mit Gott. Dazu sagte Jesus einmal, Johannes 12, Vers 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, Gott überlässt, der wird es für das Ewige gewinnen. Das verspricht Jesus. Das werden wir alle mal sehen. Es gäbe noch ähnliche Bibeltexte. Wer das Leben erhalten will, der wird es verlieren und so weiter. Und so weiter. Es geht wirklich um sehr viel. Es geht ums Leben. Schon jetzt. Ich nähere mich ja auch langsam dem Ende, rein vom Alter her. Kann auf das Leben zurückblicken und muss sagen, wenn ich nochmals wählen könnte, allein für das Leben jetzt, ich würde nichts anderes wählen als ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus. So wie Petrus, als sie fragte, wollt ihr nicht auch abhauen? Viele gingen von ihm weg. Und Petrus sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei dir haben wir es gefunden. Was soll ich anders? Ich will nichts anders. Sie haben das Leben in Fülle gefunden, wie es Jesus verspricht in Johannes, glaube ich, 10. Allein schon für das Leben hier möchte ich nicht anders als mit Gott leben. Und dann kommt ja noch die Ewigkeit, die Zukunft nach dem Sterben. Und da käme jetzt gleich nach unserem Text dann Paulus drauf zu sprechen und sagt, und investiert in die Zukunft nach diesem Leben. Ihr könnt auf den Grund Jesus bauen, Verschiedenes oder nur Streu und Stroh, das verbrennt, oder Gold, Silber, etwas Wertvolles. Investier in das Leben mit Gott. Schau mal, um was das es geht. Tue, was du Gott wahrscheinlich längst und immer wieder versprochen hast. Halte daran, dass er an erster Stelle stehen soll. Und ich sage es nochmals, wenn ich eine Beziehung habe, und mit Gott leben heißt nichts anderes als eine wirkliche Beziehung mit ihm haben, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Wenn ich die Beziehung mit meiner Frau pflegen will, braucht das Zeit. Wenn ich Beziehung zu einem Freund, einer Freundin, meinen Kindern pflegen will, braucht das Zeit. Wir brauchen Zeit zum Hören, wir brauchen Zeit zum Reden, wir brauchen Zeit, einfach zusammen zu sein. Brauchen wir auch, damit wir wachsen können mit Gott. Ich führe mit ihm Gespräch, ich höre auf ihn, ich höre ihn, wenn ich die Bibel lese, eben am Frühstückstisch oder wo auch immer. Ich rede mit ihm, wenn ich bete. Ich höre aber auch, wenn ich bete und so weiter. Es ist einfach eine Zeit, die gut tut. Das Zusammensein mit Gott ist Zusammensein mit dem Leben, mit dem Schöpfer des Lebens, mit dem Ziel des Lebens. Und da wird immer wieder mein Kopf in die richtige Richtung gedreht. Entscheide dich immer wieder neu. Gott hat wirklich Priorität. Und kämpfe diesen Kampf, denn das ist es. Kämpfe diesen Kampf, denn er lohnt sich. Ich will abschließen mit einem Text, einem sehr bekannten Text aus der Bibel, Psalm 1. Ich lese ihn aus Hoffnung für alle. Auswendig könnte ich ihn nach Luther, ich würde gerne beides lesen. Glücklich ist, wer nicht lebt wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige Herz sind. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der nahe am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken, und was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gegenwart ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Ja, Herr, lass uns Bilanz ziehen und zeige du uns, wie du unser Leben siehst. Sind wir geistliche Babys? Sind wir gewachsen? Sind wir gar reif? Das wäre dein Wunsch. Herr, vergib uns alles, was uns hindert, wo wir uns hindern ließen. Und lass uns das Versprechen einlösen und halten Tag für Tag. Ich gehöre dir, du hast Priorität. Und das Alte ist nicht mehr mein Ding. Das lasse ich los. Amen.